Deutschlandfunk. Der Tag.
Da ist er also mal wieder. Der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit. Und viele sagen, wie deutsche Einheit? Da geht doch immer noch eine Grenze durchs Land. Der Osten sei nach wie vor abgehängt, vor allem wirtschaftlich abgehängt. Und schuld daran ist vor allem die Treuhand. Diese Behörde, die in den 90er Jahren Tausende von ostdeutschen Unternehmen entweder verkauft oder dicht gemacht hat. Aber wie lief das damals wirklich mit der Treuhand und was ist die Bilanz dieser urdeutschen Behörde? Darüber habe ich mit dem Historiker Markus Böck gesprochen. Außerdem, im Konflikt um die Ostukraine hat es einen wichtigen Durchbruch gegeben, hören wir jetzt in den Nachrichten. Russland und die Ukraine haben sich in einigen zentralen Punkten geeinigt. Es könnte in den besetzten Gebieten schon bald freie Wahlen geben. Die Frage ist nur, ob sich beide Seiten an das halten, was sie da jetzt vereinbart haben. Das erklärt uns mein Kollege Florian Kellermann etwas genauer. Heute ist Mittwoch, der 2. Oktober. Mein Name ist Tobias Armbruster. Hallo. Die Treuhandanstalt, die hat existiert unter diesem Namen von 1990 bis 1995. Aber in den Köpfen in Deutschland, da existiert die Treuhand heute immer noch. In fast jeder Diskussion, in jeder Talkshow zum Thema deutsche Einheit, da wird sie erwähnt. Und sie hat selten Fürsprecher. Kritiker sagen, die Treuhand, das war das Instrument, mit dem Westdeutschland die ostdeutsche Wirtschaft platt gemacht hat. Und selbst die weniger kritischen Beobachter betonen immer, ja, die Treuhand hat wirklich eine Menge Fehler gemacht. Was ist da also genau passiert? Ich habe darüber mit dem Historiker Markus Böck gesprochen. Er lehrt an der Ruhr-Universität Bochum und er hat die Treuhand wissenschaftlich untersucht. Er ist übrigens selbst in Ostdeutschland groß geworden. Und er hat in dem Interview erstmal klargestellt, dass die Treuhand ganz am Anfang eine Idee von DDR-Bürgerrechtlern war.
Die Treuhand wurde ursprünglich am Runden Tisch gegründet. Die ursprüngliche Idee war, auf Vorschlag von Bürgerrechtlern um Wolfgang Ullmann eine Art Notariatsstelle zu haben, wo das volkseigene Vermögen erstmal gesichert und bewahrt werden soll. Also man wusste, es gibt keine Kombinate, keine VEBs im bundesdeutschen Recht und dann wollte man so eine Stelle haben, wo man das erstmal alles hinschiebt, damit das nicht herrenlos wird. Und mittelfristig war sogar gedacht, das per Anteilsscheine an die ostdeutsche Bevölkerung zu verteilen. Das war so die ursprüngliche Idee, die man am runden Tisch hatte. Die hat dann die letzte SED-PDS-Regierung unter Hans Modrow aufgegriffen, die Treuhand gegründet. Und dann werkelten da so knapp 100, 150 ehemalige Planwirtschaftskader bei der Treuhand vor sich hin. Und dann wurden sie aber natürlich ein Stück weit von den politischen Ereignissen der Volkskammerwahl vor allem überholt und dann geriet die Treuhand in den Fokus der beiden deutschen Regierungen, Helmut Kohl, Lothar de Maizière, die gesagt haben, wir brauchen jetzt aber auch irgendwie eine Stelle, die diesen Wirtschaftsumbau einleitet. Also die Entscheidung war ja gefallen, die D-Mark kommt, die soziale Marktwirtschaft kommt nach Ostdeutschland und dann musste man natürlich irgendwie mit diesen Industriebetrieben, mit diesen staatlichen Betrieben umgehen. Und da ist man dann auf die Treuhandanstalt verfallen und hat gesagt, Mensch, das ist so eine, die ist ja noch relativ neu, die nehmen wir jetzt, drehen ihren Zweck um 180 Grad um im Treuhandgesetz. Sie soll jetzt nicht mehr bewahren oder verteilen, sie soll privatisieren, also verwerten. Und das ist im Prinzip die frühe Geschichte der Treuhandanstalt, also von der Anstalt zur Bewahrung des volkseigenen Vermögens hin zu einer Privatisierungsagentur. Und das alles passiert in wenigen Monaten im Frühjahr, Sommer 1990.
Wie ist das denn dann damals, dieser völlige Zweckwechsel, wie ist der angekommen bei der Treuhand? Ich kann mir vorstellen, dass es da eine Menge Proteste gegeben hat.
Also diese ostdeutschen Mitarbeiter, die bei der Treuhand tätig waren, waren selber total überfordert. Sie waren natürlich überrannt von den politischen Entwicklungen. Viele von diesen Menschen, die so dieses erste Personal der Treuhandanstalt stellten, kamen eben aus den Planwirtschaftskommissionen, aus den Branchenministerien, waren also Branchenexperten, haben lange Jahre da gearbeitet und waren in aller Regel froh, irgendwie in Arbeit bleiben zu können. Also für die war natürlich Arbeitslosigkeit die große Bedrohung. Also die Ministerien wurden aufgelöst, die Plankommissionen wurden aufgelöst. Die Mitarbeiter wurden entlassen und da hat man sich ein Stück weit zur Treuhand gerettet. Auf der anderen Seite hatte man aber auch die Hoffnung, irgendwie noch mitgestalten zu können. Also irgendwie noch diesen Wirtschaftsumbau weiter mit beeinflussen zu können. Das war so eine Mischung und es war klar, dass, also diesen Experten war oftmals klar, dass es nicht so weitergehen konnte, sondern dass es enorme Anstrengungen braucht, die Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft zu überführen. Und man saß dann so ein Stück weit in der Treuhand, hat ganz, ganz viel Zeit darauf verwandt, erstmal überhaupt Akten zu bekommen, Betriebe umzuwandeln in Aktiengesellschaften, in GmbHs. Und dann irgendwann wurde dann klar, jetzt kommen neue Chefs aus Westdeutschland, die ein Stück weit dann auch die neue Richtung vorgeben. Ich glaube, man hat das nicht als Bedrohung empfunden, sondern eher in der Anfangsphase gerade das als gemeinsamen Aufbruch erlebt. Also man hat diese neuen Chefs um Detlef Rohwedder, die da kamen, eher als Bereicherung empfunden. Und da war eher das Gefühl, Mensch, jetzt kommen hier erfahrene Marktwirtschaftler, Manager, Unternehmer, die uns ein Stück weit auch die Richtung vorgeben und das Know-how mitbringen.
Wie sind denn diese westdeutschen Manager damals aufgetreten in der Treuhand?
Die kamen dann so ab dem Sommer 1990 peu à peu. Detlef Rohwedder ist natürlich da die Führungsfigur, gibt noch eine ganze Reihe anderer. Erst relativ wenige, ein knappes Dutzend bis zum 3. Oktober. Also das waren gar nicht so viele, die standen nicht unbedingt Schlange. Und die kamen dahin und die hatten so eine Anpackermentalität. Also das waren wirklich sehr hemdsärmlich, aber auch sehr selbstbewusst. Also auch der Glaube, hier jetzt was bewegen zu können, das eigene Know-how einsetzen zu können. Sie waren zum Teil patriotisch motiviert. Also das findet man immer wieder, dass man sagte, ich habe jetzt hier das Gefühl gehabt, ich bin Mann der Wirtschaft und will jetzt auch mal was anpacken, will Geschichte mitgestalten. Aber für die war es natürlich auch eine professionelle Herausforderung. Also da hat man gesagt, Mensch, das ist eine super spannende Aufgabe, eine Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft umzubauen. Also wir kennen ja nur den gegenteiligen Weg und jetzt geht es halt wieder zurück. Und die kamen dann dahin und waren sehr selbstbewusst, sehr gestaltungsbewusst, haben dann aber auch relativ schnell gemerkt, hier mit ihren Rezepten, mit ihrem Marschgepäck, das sie aus der Marktwirtschaft mitbringen, kommen sie aber auch hier in Ostdeutschland in dieser extremen Umbruchssituation, vor allem nach der Wirtschafts- und Währungsunion, als sehr, sehr viele ostdeutsche Betriebe dann erhebliche Schwierigkeiten haben. Hier kommen wir gar nicht mit den üblichen Standardrezepten voran, sondern hier muss improvisiert werden, hier muss mutig in Anführungszeichen gestaltet werden und die passen sich natürlich diesem Setting an. Aber viele empfinden das auch als goldene Zeit, als Aufbruchszeit, wo man Sachen entscheiden konnte, Dinge gestalten konnte. Es gab keine Vorgaben im Positiven wie Negativen. Man hatte nur das Treuhandgesetz und ein paar vage Formulierungen, aber es war wirklich eine sehr, sehr ausgedehnte Aufbruchsstimmung unter diesen Westdeutschen, gerade in der Frühphase unter Rohwedder. Das ändert sich dann natürlich, als die Treuhandanstalt vor allem ab Frühjahr 1991 dann zunehmend Zielscheibe von ganz massiver Kritik, von Protesten, von politischen Debatten wird.
Können Sie das kurz beschreiben? Was war da die Kritik, die dann gegenüber der Treuhand laut geworden ist?
Die Treuhandanstalt war natürlich dann die Behörde oder das Gebilde, das in den Fokus der Öffentlichkeit rückte, weil die Treuhand dann auch um den 3. Oktober 1990 herum beginnt, Schließungsentscheidungen zu verkünden. Pentacon ist da ein ganz zentraler Fall.
Könnten Sie diesen Fall kurz schildern?
Pentacon ist ein sehr bekannter Kamerahersteller gewesen aus Dresden und hat auch exportiert, war ein Exportbetrieb und in den Westen und war allerdings so hoch defizitär, dass man in den ersten Analysen zu dem Schluss kam, diesen Betrieb können wir nicht privatisieren, sondern wir müssen ihn komplett stilllegen. Und das war natürlich ein Schock für Dresden, für die Arbeiter, für die Werktätigen, die der Meinung waren, sie liefern hohe Qualität, aber diese Qualität hatte natürlich einen enormen Preis und der war nach den Bedingungen der Wirtschafts- und Währungsunion nicht mehr darzustellen. Und das ist deshalb auch ein symbolisch wichtiger Punkt, weil es der erste große Fall ist, in dem die Treuhandanstalt sagt, es geht nicht weiter und das hat dann natürlich Proteste, Widerstand, Widerspruch ausgelöst und deshalb ist dieser Pentagon-Fall so interessant, weil er natürlich ein Stück weit dann auch viele, viele Fälle, die in den nächsten Monaten und Jahren folgen, dann vorwegnimmt. Und im Frühjahr 1991 gipfelt das alles dann in ganz umfangreichen Entlassungsrunden. Die Treuhandvorstände kündigen dann neue Entlassungen an. Man ist der Überzeugung, wir müssen ganz erheblich Betriebsbelegschaften reduzieren, um diese Betriebe irgendwie in die Richtung Marktwirtschaft bewegen zu können, um eben Investoren finden zu können. Und das ist natürlich für viele Ostdeutsche, für die Arbeitnehmer, für die Betroffenen dann ein erheblicher Schock.
Wie war denn dann die Bilanz der Treuhand? War sie damit erfolgreich, Käufer zu finden oder war sie eher die Behörde, die vor allen Dingen Betriebe dicht gemacht hat, die Menschen entlassen hat?
Das kommt sicher auf die Perspektive an und das ist ja bis heute eine der großen Streitfragen, mit der wir uns beschäftigen. Und wenn Sie die Perspektive einnehmen, dass Standorte erhalten wurden, auch trotz sehr, sehr schwieriger Ausgangslage, dann könnte man durchaus in einigen Fällen von Erfolgen sprechen. Das ist das, was die Treuhand natürlich für sich reklamiert hat, dass man sozusagen aus dieser schwierigen Situation einer doch sehr angeschlagenen Planwirtschaft und der Schockwirkung der Währungsunion, dem Zusammenbruch der Ostmärkte und insgesamt einem sehr, sehr schwierigen wirtschaftlichen Umfeld dennoch das Bestmögliche herausgeholt hat. Das ist die eine Perspektive, die wir natürlich kennen. Entgegengesetzt haben wir natürlich aber auch die sehr kritische Gegenperspektive, in der man darauf abhebt, dass das alles viel zu schnell gegangen ist, dass man halt zu schnell privatisiert hat, dass man zu streng nach betriebswirtschaftlichen Kriterien entschieden hat, um eben hier nicht langfristig auch Betriebe zu erhalten, zu sanieren. Die Treuhand hat sich dann natürlich dagegen gewehrt und hat gesagt, naja, wir haben durchaus auch saniert, aber in vielen Fällen mussten wir halt schnelle und harte Entscheidungen treffen, weil auch langfristig hier keine Perspektive da war. Und dieser Streit zwischen Erfolg oder Misserfolg, den führen wir ja gerade auch wieder auf. Also das ist etwas, was über die Jahre immer wieder kommt und wo wir immer wieder mit ähnlichen Argumenten das Für und Wider durchdiskutieren, der Treuhandanstalt. Und ich würde sagen, eine endgültige Antwort darauf wird es sicherlich nicht geben, weil die unterschiedlichen Perspektiven natürlich auch zu sehr unterschiedlichen Deutungen und Bilanzen führen.
Was wäre denn eine Alternative zu diesem Modell Treuhand gewesen? Hätte man die ostdeutsche Wirtschaft auch anders umkrempeln können?
Aus historischer Perspektive gab es durchaus Alternativvorschläge. Über die Anteilsscheine haben wir ja schon gesprochen, also eine Art Verteilung des Volksvermögens, das übrigens auch einige liberale Treuhandkritiker gefordert haben, wie Hans-Werner Sinn. Also da war die Idee, so eine Art Volkskapitalismus von unten einzurichten. Es gab aber auch andere Modelle, beispielsweise Holdinggesellschaften. Die Betriebe hätten auch an die Belegschaften vergeben werden können. Also diese Debatten gab es durchaus, Vorschläge von linken Parteien, von der PDS, von der SPD, aber auch von den Gewerkschaften. Da hatte man durchaus Gegenvorschläge, die allerdings nicht in irgendeiner Form realisiert wurden. Also je stärker die Treuhandanstalt tätig war nach ihrem Aufbau 1991, desto mehr verschwinden diese Vorschläge natürlich aus der öffentlichen Debatte. Es gibt dann ab 92, 93 würde ich sagen, durchaus auch einen Wandel. 91, 92 hat man sehr, sehr schnell auf schnelle Privatisierung gesetzt, aber dann wurde klar, es bleibt ein Rest zurück von großen Unternehmen, von großen Betrieben, für die man eben nicht einfach Investoren finden kann. Und dann setzt eine Debatte ein um Deindustrialisierung und den Erhalt industrieller Kerne. Und dann geht auch die Treuhandanstalt ein Stück weit von ihrer Linie ab und setzt hier auch stärker auf langfristigen Erhalt von Strukturen. Es gibt großen politischen Druck, öffentlichen Druck, gesellschaftlichen Druck und da verändert die Treuhandanstalt ein Stück weit auch ihre Strategie, ihre Politik und realisiert dann quasi selber eine Alternative. Aber dieser große Streit über die richtige Geschwindigkeit, schnell privatisieren oder eher langfristig sanieren, der zieht sich im Prinzip bis heute. Ob die Ergebnisse generell grundsätzlich anders gewesen wären, da wäre ich eher skeptisch.
Herr Böck, Sie sind selber, wenn ich das richtig gesehen habe, gelesen habe, Sie sind selber in Ostdeutschland groß geworden.
Ja.
Wie blicken Sie auf diesen Streit um die Treuhand, der jetzt ja immer wiederkehrt, der jetzt vor allen Dingen auch zu diesem 3. Oktober wieder da ist? War das eine gute Einrichtung oder war sie eher hinderlich für die deutsche Einigung?
Ich denke, wenn Sie mich persönlich fragen, also ich wäre ja ein sehr kleines Kind, Kindergarten-Schulkind zu dieser Zeit, da ist man ja sozusagen nicht mit solchen wirtschaftspolitischen Grundsatzfragen beschäftigt. Aber natürlich hat man das erlebt, dass Arbeitslosigkeit, die Angst vor Schließungen, Abwanderungen bei den Eltern, Großeltern halt immer Thema waren, auch in der Schule Thema war. Das prägt auch in der Form. Ich habe mich ja dann eher aus einer wissenschaftlichen Perspektive versucht, mit der Treuhandanstalt zu beschäftigen. Also mein Ansatz war der, ich wollte mich ein Stück weit auch emanzipieren von diesen Heldengeschichten oder von diesen Skandalgeschichten und versuchen, irgendwie aus der Treuhand ein wissenschaftliches Rätsel, ein wissenschaftliches Thema zu machen. Und das ist mein Ansatz. Und ich glaube auch, dass wir gerade auch in der Wissenschaft, in der Zeitgeschichte jetzt eine große Herausforderung haben. Die Treuhandakten werden ja erschlossen. Es gibt eine ganze Reihe von Forschungsprojekten, die dazu laufen, am Institut für Zeitgeschichte, aber auch anderswo will man jetzt quasi auch konkret in die Akten reinschauen und diese Branchen, diese Fälle auch genau empirisch untersuchen. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, um uns ein Stück weit von den Mythen, von den Erzählungen, von den Anekdoten weiterzuentwickeln und ein bisschen besser verstehen zu können, was da passiert ist. Weil insgesamt, das wäre mein Urteil, war es ja eine Zeit, die unheimlich dynamisch war, die unheimlich von vielen Krisen, Erschütterungen, Enttäuschungen, aber auch von Erfolgen geprägt war, wo wir, glaube ich, bis heute relativ wenig wissen, was da in Ostdeutschland passiert ist. Und ich glaube, je länger ich mich zum Beispiel mit dieser Zeit beschäftige, desto schwerer fällt es mir da, eindeutige generelle Urteile abzugeben. Also man kriegt eher den Blick für die ganzen Widersprüche, für die ganzen Konflikte, für die ja manchmal fast schon tragödienartigen Konstellationen, in denen sich Ost- und auch Westdeutsche dort befunden haben. Und es fällt dann natürlich schwer, dort zu sagen, Mensch, das war ein Erfolg oder das war ein dramatischer Misserfolg. Es ist irgendwie beides, aber auch noch mehr.
Was wir aus dem Osten der Ukraine hören, das klingt irgendwie seit Jahren immer ähnlich. Da wird ein Krieg geführt zwischen der Ukraine und prorussischen Milizen. Ein Krieg, in dem die beiden Seiten mal mehr, mal weniger heftig aufeinander schießen. Es gibt immer wieder Appelle, dass die beiden Parteien doch endlich aufeinander zugehen sollten. Aber eigentlich tut sich nichts. Jetzt kommt aber auf einmal die Nachricht, dass es eine Einigung gegeben hat zwischen der Ukraine und Russland. Eine Einigung, auf die viele Menschen in diesem Konflikt jahrelang gewartet haben. Florian Kellermann beobachtet das für uns. Er sitzt in Warschau. Florian, was genau haben Kiew und Moskau da jetzt vereinbart?
Also das ist alles noch ein bisschen zu weit gegriffen mit der Einigung. Diese Meldungen sind so gekommen, aber so kann man es noch nicht formulieren. Was passiert ist, ist, dass die OSZE einen Brief geschickt hat an alle Parteien, an die Ukraine, an Russland, an die Separatisten, mit einem bestimmten Vorschlag. Und alle haben diesen Vorschlag jetzt erstmal so akzeptiert. Das heißt, wir haben einen Schritt nach vorne. Und dieser Vorschlag besteht darin, dass alle Seiten eine sogenannte Steinmeier-Formel als Grundlage akzeptieren für neue Verhandlungen. Um das zu verstehen, müssten wir jetzt erstmal dann auch sagen, was diese Steinmeier-Formel ist.
Ja, Florian, dann erklär uns das doch einfach. Was ist die Steinmeier-Formel?
Genau. Dazu muss man ein bisschen zurückgreifen, und zwar zum Jahr 2015. Da ist in Minsk ein Friedensabkommen unterzeichnet worden, also ein Friedensplan. Da war auch Angela Merkel in Minsk und hat verhandelt, der russische Präsident Wladimir Putin und der damalige ukrainische Präsident Petro Poroschenko. Dieses Minsker Abkommen sieht bestimmte Punkte vor, die beide Seiten erfüllen müssen. Das Problem ist nur, dass sich die beiden Seiten danach darum gestritten haben, in welcher Reihenfolge diese Punkte erfüllt werden. Also da steht der Waffenstillstand natürlich als allererstes drin, dass schwere Waffen abgezogen werden. Aber dann steht eben auch drin, wie die Zukunft dieses Donetsk-Becken aussehen soll, wie das politisch gestaltet werden soll. Und die Steinmeier-Formel, die führt jetzt an einem bestimmten Punkt eine gewisse Reihenfolge ein zwischen diesen Punkten des Minsker Abkommens. Und zwar sagt sie, wir machen es so, die Ukraine beschließt erst ein Gesetz über einen Autonomiestatus für dieses Donetsk-Becken. Dieses Gesetz tritt erstmal nicht in Kraft. Dann gibt es Kommunalwahlen in diesem Donetsk-Becken und am Abend der Kommunalwahlen tritt das Gesetz vorläufig in Kraft. Dann bestätigt die OSZE hoffentlich, dass die Wahlen demokratisch und nach den Standards der OSZE abgelaufen sind. Und danach tritt das Gesetz über diesen Sonderstatus auf Dauer in Kraft und bleibt dann auch eben in Kraft. Und insofern ist da eine gewisse Reihenfolge hineingebracht in das Ganze.
Warum war das jetzt so schwer?
Das Problem ist ja, dass diese Reihenfolge eben noch sehr, sehr, sehr viele Fragezeichen offen lässt. Und deswegen wird das Ganze ja auch auf beiden Seiten, in der Ukraine und in Russland, immer noch anders interpretiert. Denn die Frage ist, unter welchen Bedingungen finden diese Wahlen statt, diese Kommunalwahlen im Donetsk-Becken? Die Ukraine sagt, und der Präsident Volodymyr Zelensky hat es gestern auch nochmal gesagt, erst müssen da alle Truppen abgezogen werden aus dem Gebiet. Also eigentlich müssten die Separatisten erstmal ihre Waffen abgeben, sagt die Ukraine. Und auch Russland dürfte dort keine Soldaten mehr haben. Und sogar die Grenze zwischen Russland und der Ukraine muss wieder unter ukrainische Kontrolle kommen. Und erst dann können dort Wahlen abgehalten werden. Und das ist natürlich nicht die Vorstellung, die Russland von der ganzen Geschichte hat.
Was wird jetzt aus dieser Einigung als Konsequenz folgen? Geht das irgendwie weiter oder ist das eigentlich eine Totgeburt?
Ja, das ist die Frage, ob sich halt was bewegt hat auf beiden Seiten. Das heißt, ob sie sich über ihre Zielsetzung im Klaren geworden sind, beziehungsweise die auch ein bisschen geändert haben. Wenn die Zielsetzungen immer noch genau die gleichen sind, wie die ganzen Jahre über, also wenn beide Seiten immer noch das Gleiche erreichen wollen, dann kann es keine Einigung geben. Und vielleicht soll ich das nochmal erklären, weil das ist eigentlich zum Verständnis eben sehr wichtig, was denn die beiden Seiten erreichen wollen mit dem Ganzen. Und es ist ja so, dass Russland diesen Konflikt, diesen Krieg auch angezettelt hat dort mit einer bestimmten Absicht, nämlich weiterhin Einfluss zu haben in der Ukraine. Das heißt, hier entsteht dann quasi ein Gebiet, das einen gewissen Sonderstatus hat und in dem aber Politiker regieren, die eben mit Moskau sehr, sehr eng verbunden sind. Russland hat offenbar kein Interesse, das Ganze irgendwie zu annektieren, sonst hätten sie das ja schon lange gemacht. Und sie haben offensichtlich auch kein Interesse an dieser Kohle dort, denn sie haben ihre eigene Kohle. Und strategisch ist es auch kein so wichtiges Gebiet, dieses Donetsk-Becken.
Florian, warum hat dann Russland jetzt trotzdem dieser Steinmeier-Formel zugestimmt?
Das ist eine Frage, die man im Moment wirklich einfach noch nicht beantworten kann. Also ob sich da was geändert hat in den Positionen, ob Russland zu einem Kompromiss bereit ist in der Geschichte, ob die Ukraine zu einem Kompromiss bereit ist, dass sie also tatsächlich hier eine größere Autonomie dem Ganzen zuerkennen will, als sie bisher zugestanden hat, das können wir nicht sagen. Und darauf gibt es bisher auch keine Antworten von den Politikern beiderseits. Da kann man wirklich nur spekulieren und gibt also beide verschiedene Möglichkeiten, wie man darauf antworten kann, welche Interpretation man da haben kann.
Welche Rolle spielt denn in dem Ganzen der neue ukrainische Präsident Selenskyj?
Ja, er hat sich auf jeden Fall eben klar zum Ziel gesetzt und hat deswegen auch die Wahl gewonnen, hier etwas zu verändern und einen Frieden herbeizuführen. Das war eines seiner zentralen Wahlversprechen. Das heißt, er wird eher zu Kompromissen bereit sein, als es sein Vorgänger Petro Poroschenko war. So viel steht fest. Allerdings kann er auch nicht so weit gehen bei diesen Kompromissen, denn sonst bringt er eben einen erheblichen Teil der Ukrainer gegen sich auf, wenn das dann Ganze eben dann als Kapitulation vor Russland ausgelegt wird. Deswegen hat er gestern auch nochmal gesagt, das ist keine Kapitulation, wir werden keine roten Linien überschreiten.
Dann Florian, erklär uns ein bisschen, um welches Gebiet es da geht. Worüber reden wir da? Das ist das Donezk-Becken. Wie sieht es dort heute aus?
Ja, das ist quasi in zwei geteilt, das Donezk-Becken. Also es gibt diesen von der Ukraine weiterhin oder wieder kontrollierten Teil, den die ukrainische Armee teilweise auch zurückerobert hat 2014. Und es gibt eben den Teil, der eigentlich der kleinere Teil ist, aber wo mehr Menschen wohnen, der von sogenannten Separatisten beherrscht wird. Dort haben eben diese Gruppen zwei sogenannte Republiken gegründet, mit tatkräftiger Hilfe von Russland. Und diese sogenannten Republiken werden ja auch von Russland versorgt, sowohl was die Waffen anbelangt, aber natürlich auch die Lebensmittel und die Energie und so weiter und so fort. Und die beiden Teile sind ziemlich stark voneinander getrennt. Es gibt eben so eine Linie, eine Trennungslinie, an der ständig geschossen wird, weiterhin die ganze Zeit über, wo auch immer wieder Menschen sterben. Allerdings müssen auch einige Zivilisten diese Linie überqueren, vor allem die Rentner aus diesen sogenannten Separatistengebieten, denn die bekommen ihre Rente nur auf der anderen Seite. Das heißt, die müssen da ständig in langen Schlangen stehen an diesen Übergängen und das ist auch gefährlich. Und auch da passiert ja Gott sei Dank jetzt was bei diesem Prozess. Das ist vielleicht sogar das Wichtigste im Moment.
Wenn es dort jetzt freie Wahlen gibt, lässt sich irgendwie absehen, wofür sich die Menschen, die dort leben, entscheiden werden?
Nein, das lässt sich überhaupt nicht absehen, denn im Moment gibt es dort schon seit langer Zeit keine, ja, sagen wir mal, demokratische Willensbildung mehr. Das heißt, da erscheinen eben nur Zeitungen, da gibt es nur Fernsehen, das von diesen Separatisten sanktioniert wird und nur solche Medien. Und deswegen ist ziemlich unklar, wie die Menschen dort denken. Also bestimmte Dinge sind, denke ich, klar, dass sie weder begeistert sind von der Ukraine noch von Russland. Denn über die Ukraine denken sie, die haben hier führen ja auch Krieg gegen uns, denn es fliegen ja auch immer wieder Bomben von der ukrainischen Seite zu ihnen. Aber andererseits, Russland hat ja auch wenig getan, um sie aus dieser Lage herauszuholen. Also sie versorgen das Gebiet zwar, aber Russland annektiert es eben nicht. Also Russland übernimmt keine echte Verantwortung. Deshalb, wenn es da einen Wahlkampf gibt, wird er ein sehr spannender Wahlkampf sein.
Wie wird es denn dann jetzt diplomatisch weitergehen nach dieser Einigung, nenne ich es einfach nochmal so, sage ich einfach nochmal, nach dieser grundsätzlichen Einigung auf dieses Steinmeier-Dokument. Wie geht es jetzt weiter?
Ja, das bedeutet ja jetzt, dass sich alle Seiten auch einig sind, es soll wieder ein Treffen im sogenannten Normandie-Format geben. Das heißt, die Staats- und Regierungschefs von Russland, der Ukraine, Deutschland und Frankreich werden sich treffen. Wann ist noch nicht klar, das ist auch noch nicht beschlossen. Dazu heißt es, jetzt sollen erst einmal andere Punkte umgesetzt werden, die beschlossen worden sind, auch gestern mit beschlossen worden sind. Und zwar vor allem, dass sich die Armeen der beiden Seiten auf ihre jeweiligen Positionen zurückziehen, wo sie eigentlich stehen sollten. Das heißt, das Ganze wird entflechtet und dadurch werden natürlich auch die Kampfhandlungen weniger und die Lage für die Zivilisten wird sicherer.
Was ist dein Eindruck? Ist das hier ein möglicherweise historischer Durchbruch?
Es könnte einer sein, aber das kann ich noch nicht abschließend sagen. Dazu muss man erst abwarten, wie dieses Treffen im Normandie-Format ausgeht und wie sich dort die beiden Seiten verhalten werden. Das wird uns dann zeigen, ob sie sich aufeinander zubewegen können.
Das war's für heute mit Der Tag im Deutschlandfunk. Die nächste Ausgabe gibt es am Freitag, den 4. Oktober. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ciao.